Vogel der Woche.
Er ist ein unglaublicher Anpassungskünstler. Also er kann sich sowohl temperaturmäßig unglaublich anpassen, eiskalter Pazifik, also dort Humboldtstrom, eisekalt, an Land Temperaturen, windgeschützt bis zu 60 Grad, das kriegt er alles hin. Der kann da so fein regulieren und so energieunaufwendig, wie wir es nicht können. Also wir müssen uns dick anziehen, wenn es kalt wird, und viel ausziehen, wenn es warm wird, und Klimaanlage und sonst wie, das kann der alles. Aber er ist auch unter Wasser einfach genial. Also die gibt es ja die Bionik, die Technik, die von den Tieren lernt, um Produkte für uns zu erzeugen, die irgendwie gut sind. Die haben ja von seiner Stromlinienform ganz viel gelernt. Also, und die umgesetzt auch. Er braucht wenig Energie, wenn er im Wasser schwimmt, lebt sehr sparsam. Er ist aber auch an Land, was die meisten nicht wissen. Alle sagen, Pinguine sind so, ja, watscheln so, ne? Die können nicht so richtig laufen. Er kann super klettern, was man hier leider in Zoos oft nicht sieht. Aber im Freiland ganz, ganz hoch und ganz, ganz schnell kann er klettern. Und wenn er abstürzt, tut er sich kaum weh. Also das sind so, wenn man die Tiere beobachtet, fasziniert es einem immer mehr, wenn man das sieht. Jetzt, wenn man andere Tiere genauer beobachten würde, würde der Effekt auch eintreten, dass man sagt, Mensch, klasse, ne? Weil Tiere oft super gut angepasst sind. Also wir müssen ganz viel Hilfsmaßnahmen ergreifen, wir als Menschen, um ja, mit manchen Dingen klarzukommen, uns schneller fortbewegen zu können oder unsere Körpertemperatur zu regulieren, ganze Häuser bauen, dämmen, Heizungen anschaffen. Das ist das, was er alles gar nicht nötig hat, ne? Der Humboldt.
Diese Kolonien sind ja stellenweise enorm. Also das heißt, da leben mehrere tausend Familien, vorsichtig, zusammen. Wie kommen die denn da klar? Das ist ja, da sieht doch der eine aus wie der andere und klingt der eine wie der andere.
Der Humboldt-Pinguin, also sieht jeder anders aus. Punktemuster auf dem Bauch ist so individuell wie ein Fingerabdruck, ne? Kann man auch lernen. Also ich habe die Tiere dann im Zoo bei uns recht schnell zu unterscheiden gelernt. Selbst wenn man länger im Freiland beobachtet, kennt man sie mit der Zeit, also zumindest ein Teil, der in der Nähe ist, auseinander. Wie weit sie sich über die Stimme verständigen, weiß ich gar nicht. Da gibt es auch keine Untersuchungen drüber. Aber auf jeden Fall ist es selbst für einen Pinguin-Küken, also wenn es so 10 Wochen alt ist und draußen rumschwirrt, überhaupt kein Problem, sein Elterntier schon von Weitem zu erkennen, ne?
Jo. Vielleicht zur Stimme. Also ich glaube, mal gelesen zu haben, dass sozusagen auch individuelle Stimmfärbungen erkannt werden. Was gibt es denn für, es sind ja unterschiedliche Rufe, also das kennen Sie ja wahrscheinlich, wenn Sie schon mal im Zoo waren, haben Sie auch mitbekommen, dass da so unterschiedliche Sachen passieren, also so ganz leise Momente, dann so ein fast schon eselhaftes. Was sind das für welche und was für Funktionen haben die denn?
Also das eine ist das Posaunen der Männchen. Die dann auch eine bestimmte Körperhaltung einnehmen, mit Schnabel gerichtet und zum Himmel. Und die meist dreimal einen lauten Posaunenstoß herausbringen. Das ist das, was so eselsmäßig klingt. Und zwischendurch tief Luft holen, wenn man nah dran ist, hört man dieses Luftholen auch. Ne? Man sieht es auch, indem so die Brust sich so also die Brust nach innen gezogen wird. Das andere ist, wenn zwei Pinguine zusammen Hälse nach vorne strecken und auch eselsähnlich rufen, aber nicht unbedingt nur dreimal, sondern das ist das Paarrufen. Die sagen damit, wir sind ein Paar hier auf der Anlage zum Beispiel, müsst ihr mit uns rechnen und bitteschön hier nicht einmischen oder so. Da gibt es einen dritten Ruf, den nenne ich immer Fernruf, den wenden die Tiere auch auf See an. Also die gehen im Trupp raus, tauchen, nach Fisch tauchen meistens so mindestens 8 Tiere im Trupp. Und auf See sind die Wellen sehr hoch, die sehen sich nicht. Und dann verständigen sie sich, um zusammenbleiben zu können mit diesem Fernruf. Das ist so ein kurzer, aber sehr weit zu hörender Ruf. Es gibt, also das würde nie als Ruf bezeichnet werden, aber wenn man ganz nah dran ist an einem Paar, wenn es sich zum Beispiel begrüßt nach dem Paarrufen, hört man ein Gurren. Die machen so, so schnurrend. Das hört man aber nur, wenn man ganz nah dran ist. Das würde ich auch als Verständigung bezeichnen. Ne?
Den Fernruf könnten wir ja probieren.
Ja, wir können es mal probieren. Ja. Im Freiland hat es schon funktioniert, aber.
Von hier oder näher ran?
Nee, du musst näher ran. Ja, okay. Ich glaube, so laut.
Also, wir probieren es mal.
Wir probieren es einfach mal. Ich mache ihn mal da rein und dann aber in die Richtung Pinguine. Jo. 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 Im Freiland, die Jungen, die also abends nichts zu tun haben, die kommen dann wirklich angeschwommen. Weil sie halt denken, da ist ein Pinguin. Wenn sie aber sehen, wo der Ruf herkommt, dann ist ihnen klar, das ist kein Pinguin. Und da wundern sie sich nur, dass dieser komische Mensch, der da steht, eben, naja. Also funktioniert nicht, Vorführeffekt. Ne?
Zu den Höhlen, wir haben das zwar jetzt immer so beim Wickel gehabt, weil wir es wissen. Wie leben die denn dann zusammen? Also das braucht dann sozusagen bei mehreren tausend Pinguinen auch mehrere tausend Höhlen, oder wie sieht das aus vor Ort?
Also man muss dazu sagen, mehrere tausend Humboldt-Pinguine gibt es also auf einer Insel noch. Auf den anderen Inseln sind es ein paar hundert. Aber trotzdem, man muss sich das so vorstellen, dass auf so einer Insel unglaublich große Steine und kleine Steine also rumliegen, übereinander geschichtet, wild zusammengewürfelt, und unter diesen Steinen graben die sich Höhlen in den Guano, also in dieses Erdsubstrat, was dann eben später bei uns als Dünger verwendet wird. Und sie haben nach oben hin Schutz gegen die Hitze, Schutz gegen Feinde, und unten liegen die Eier weich, die Küken sitzen gut in diesem Substrat. Und es sind überall Höhleneingänge, also die Tiere können nach hinten, nach seitlich, nach vorne, nach oben. Die sehen sich zum Teil gar nicht, weil das eine ganz wild durcheinander gewürfelte Angelegenheit ist. Ne? Und da kommen sie sich auch nicht in die Quere. Sie treffen sich aber, weil die sind sehr gesellig, abends nach dem Fischfang, unten am Strand. Also die Tiere, die dann frei haben sozusagen, nicht in den Höhlen ihre Küken versorgen müssen. Und da stehen sie, da ist die Insel riesengroß, aber die Pinguine stehen ganz nah beieinander, dicht gedrängt, als sei die Insel ja überhaupt nicht da. Da sind sie sehr gesellig, ne? Also da kommen sie auch gut miteinander aus.
Mal kurz zum Aussehen. Irgendwie gibt es immer eine Erklärung, warum Tiere so aussehen, wie sie aussehen. Und dann sieht man das Tier und denkt, nee, da kann es gar keine Erklärung geben, weil das ist so besonders. Gibt es vielleicht eine, warum die Zeichnung der Humboldt-Pinguine so ist, wie sie ist?
Ja, also die Tiere haben ja einen schwarzen oder die Jungtiere einen grauen, dunkelgrauen Rücken und einen weißen Bauch. Und das ist eine ganz sinnvolle Angelegenheit. Das heißt, wenn sie im Wasser schwimmen, werden sie von den Fischen nicht gesehen. Also wenn man nach oben guckt, der helle Bauch, der verschwimmt dann mit der hell beleuchteten Wasseroberfläche, also Richtung Himmel. Und umgekehrt, wenn man von oben guckt, der dunkle Rücken, macht sie unsichtbar von oben. Also was Feinde betrifft, ist zumindest ein gewisser Schutz, ne? Dass man nicht so schnell entdeckt wird im Wasser. Feind ist zum Beispiel Orca, Killerwale, die schon mal zuschlagen können. Oder auch Seelöwen, südamerikanische Seelöwen versuchen sich einen Pinguin zu holen, ne?
Ja, sie sehen auch aus, als ob sie gut schmecken könnten. Gestern, ja genau, schön proper. Was wir jetzt noch hören, ist etwas, was für die Humboldt-Pinguine entstanden ist, nämlich ein kleines Konzert für die.
Schön. Thank you. Meisten Humboldt-Pinguine leben dort in Südamerika, Chile, Peru, in ganz heißen Regionen. Also das heißt, an Land ist Wüste. Also die Atacama, die heißeste Wüste oder mit die heißeste der Welt. Und davor die Pazifikküste und da liegen Inseln. Und auf den Inseln brüten die Tiere. Da sind sie relativ geschützt vor Füchsen oder so. Die kommen ja da nicht rüber. Ist auch ein Feind vor wilden Hunden und so weiter. Früher haben sie wohl, als es ganz viele noch gab, auch sogar an den Küsten gebrütet. Aber das ist schon lange, lange nicht mehr der Fall. Ja, und um auf so eine Insel zu kommen, muss man manchmal durch einen rauen Pazifik fahren. Die Fischer fahren einen rüber. Und die Anlandung ist manchmal auch nicht so einfach. Es gibt auch einfachere Zugänge. Also auf einer Insel, das ist eine Halbinsel, das ist die, auf der wir auch meistens gefilmt haben und die Tiere beobachtet haben, da ist der Zugang etwas einfacher. Aber das ist schon, und es ist eben sehr heiß und sehr trocken. Und das ist nämlich, was ich vorhin auch gesagt habe, der Unterschied zu unseren Zoos hier. Da ist im Winter früher kalt und nass und da muss man ein bisschen den Tieren helfen, weil die Höhlen auch schnell feucht werden, ne? Ja, so sieht es da eigentlich aus. Die Inseln darf man nicht betreten, nur mit Genehmigung. Und wir haben halt durch unsere Kontakte auch so eine Genehmigung gehabt. Wir haben sie momentan nicht und wollen sie auch nicht haben, weil wir gar nicht auf den Inseln stören wollen.
Das wollte ich gerade fragen. Ich habe gerade eben mich mit einem Biologen aus München unterhalten, der sagt, naja, diese Art Störung, die wir Menschen verursachen, ist im Wesentlichen begründet auf einem Moment, was wir fast flächendeckend ablehnen, aber eine Minderheit sehr exzessiv betreibt, nämlich Jagd. Das heißt, eigentlich haben die Tiere gar kein Problem mit uns und das würde sich sehr schnell ändern, wenn es keine Jagd gibt. Wie sieht denn das aus bei den Humboldt-Pinguinen, also dieses Moment von illegaler oder auch vielleicht aus Versehen, ne? Gibt es ja auch so, wie wird der bejagt, wie sieht das aus?
Also er steht in seinem Verbreitungsgebiet unter strengem Schutz eigentlich. Aber es gibt sowohl in Chile als auch in Peru noch eine ganze Menge illegaler Sünden. Also die eine Sünde ist, und das ist eigentlich Jagd, also dass die Tiere erst illegal die Inseln betreten werden von Einheimischen und dort Tiere rausgeholt werden, vor allem in Peru, und zwar zum Essen. Also in Peru wird traditionell Pinguin gegessen, als auch zum Beispiel in Chile, die werden dann abgeschlachtet und als Köder für Fisch, also und Krabbenfang vor allem verwendet. Andere Sache, was auch Jagd ist, die Eier werden abgesammelt zum Essen. Und die dritte Sünde, das ist eigentlich keine Jagd, da ist die Jagd nicht aufs, oder das so ähnlich, die Jagd nicht aufs Tier, sondern die Jagd auf einen anderen Stoff. Nämlich auf Guano. Das ist dieser Dünger, den wir hier verwenden für Blumengärten und Topfpflanzen. Werbung ist drauf, kleiner Pinguin oft. Und da betreten die Menschen die Inseln, ist in Chile verboten, in Peru erlaubt. Und schürfen dort sozusagen diesen wertvollen Dünger ab und vertreiben die Pinguine von ihren Brutplätzen. Da bleiben die Eier liegen, da bleiben die Küken, werden hilflos zurückgelassen. Also Jagd auf Guano. Und das ist, also sind Hauptursachen der Bedrohung. Ne?
Ihr Verein hat ja auch genau dafür gesorgt, dass es bekannt wird, also was das eigentlich hier meint. Wieso ist es dann trotzdem noch so? Also warum gibt es keine Reaktion darauf? Normalerweise hat man ja so fast schon reflexhaft heutzutage dann irgendeine Beschäftigung damit, die da heißt, naja, nee, das können wir nicht machen. Wieso ist es da nicht so?
Also das eine ist, dass zum Beispiel einige Inseln überhaupt noch nicht unter Schutz gestellt sind. Das ist das, worum wir uns bemühen. Und da muss man aber, damit das der Fall ist, damit unter Schutz gestellt wird, muss man erstmal beweisen, dass es notwendig ist. Und da muss man erstmal überhaupt zählen, die Tiere zählen, wie viel sind da, auch andere, also nicht nur Humboldt-Pinguine, sondern auch andere Seevögel, auch seltene. Und muss erstmal die Bestände sozusagen den Behörden wissenschaftlich fundiert vorlegen. Und dann gibt es einen Prozess bis durch zig Gremien, bis dann sozusagen die Unterschutzstellung stattfindet. Das ist die an Land, also auf der Brutinsel. Und dann ist ja noch die Frage, da gibt es dann zwar ein Gesetz, aber die Kontrolle. Also das heißt, es ist auch gar nicht so einfach, eine Insel zu kontrollieren. Und die Behörden investieren oft nicht das Geld in eine solche Bewachung. Deswegen vertreten wir auch noch, und nicht nur wir, auch einen anderen Ansatz, nämlich, dass die Einheimischen zum Beispiel selber drauf aufpassen. Das geht so, dass man die Einheimischen davon profitieren, indem sie zum Beispiel Besucher um die Inseln herumfahren mit Booten. Und das finden Leute ganz toll, Pinguine zu sehen, zu hören. Oder auch Seelöwen sind ja manchmal drauf. Und das ist alles sehr spannend. Und dadurch haben sie eine Einnahmequelle. Davon können sie leben. Und dann ist das Interesse natürlich sehr groß, das zu erhalten. Und das ist ein Ansatz, den wir stark vertreten und der auch in einigen Regionen auch schon wunderbar funktioniert. Also wir unterstützen eine Region da auch im sogenannten Ökotourismus, ne? Nennt man das ja so.
Und trotzdem gibt es ja hier eine Komponente, die auch dafür sorgt, dass es, naja, wie das so ist, ne? Bei einer Ökonomie, da wo eine Nachfrage da ist und wo Geld fließt, warum ist das nicht zu stoppen? Also man könnte doch sagen, also diese Art Dünger darf zum Beispiel in Europa gar nicht verwendet werden. Ist aber nicht so. Warum?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, da sind die ökonomischen Interessen einfach enorm hoch. Oder es ist zwei Sachen. Also einmal ist es relativ unbekannt für den Konsumenten. Also wir als Konsumenten können zum Beispiel einen gewissen Einfluss nehmen, indem wir das Zeug nicht kaufen. Es gibt künstlichen Dünger, der genauso gut wirkt und viel billiger ist. Und wenn wir dem Humboldt-Pinguin, vielleicht noch anderen Tieren, die dort leben, so viele Jahre schenken können, ist das vielleicht auch schon was wert.
Vogel der Woche.